Buddhistische Gesellschaft München, das Fenster öffnen, Kapitel 8. Adhidhana Paramita. Adhidhana, Entschiedenheit, Entschlossenheit, Selbstbestimmung, Wille, ist ein Fest zur Sache stehen, die eindeutige Entscheidung, das konsequent durchzuführen, worauf man seine Aufmerksamkeit gerichtet und wozu man eine klare Einstellung erlangt hat. Die Qual der Wahl hat man hinter sich gelassen, die Notwendigkeit einer Handlung erkannt. Jede bewusste Veränderung der Muster unseres Fühlens, Denkens und Handelns ist das Ergebnis eines teilweise recht langen Entwicklungsprozesses. Beginnend mit einer bestimmten Ansicht, die zur Überzeugung wird und die schließlich in den festen Entschluss mündet, das Verstandene, die Überzeugung auch in die Tat umzusetzen. Der dabei entstandene Enthusiasmus und das Gefühl der Dringlichkeit bilden den Rückhalt dieser Entschlossenheit, Adhidhana. In Majjhima Nikaya 95, dessen Text uns schon bei der Besprechung des Satchaparami begegnet ist, beschreibt der Buddha diesen Vorgang auf das Erwachen bezogen sehr detailliert. Wenn er den Lehrer untersucht und gesehen hat, dass er von Geisteszuständen, die auf Verblendung beruhen, geläutert ist, dann setzt er sein Vertrauen in ihn. Voll Vertrauen besucht er ihn und erweist ihm Respekt. Nachdem er ihm Respekt erwiesen hat, hört er genau zu. Wenn er genau zuhört, hört er das Dhamma. Wenn er das Dhamma gehört hat, merkt er es sich und untersucht die Bedeutung der Lehren, die er sich gemerkt hat. Wenn er die Bedeutung untersucht, erlangt er ein reflektives Annehmen dieser Lehren. Wenn er ein reflektives Annehmen dieser Lehren erlangt hat, tritt Enthusiasmus, Wunsch, Eifer, Chanda hervor. Wenn Enthusiasmus hervorgetreten ist, wendet er seinen Willen an. Wenn er seinen Willen angewendet hat, prüft er genau. Wenn er genau geprüft hat, bemüht er sich. Wenn er sich entschlossen bemüht, verwirklicht er mit dem Körper die letztendliche Wahrheit und sieht sie, indem er sie mit Weisheit durchdringt. Auf diese Weise, Bharadvaja, gibt es ein Erwachen zur Wahrheit. Auf diese Weise erwacht man zur Wahrheit. Auf diese Weise beschreiben wir das Erwachen zur Wahrheit. Aber noch gibt es da kein endgültiges Erlangen der Wahrheit. Auf jene Weise, Meister Gotama, gibt es ein Erwachen zur Wahrheit. Auf jene Weise erwacht man zur Wahrheit. Auf jene Weise erkennen wir das Erwachen zur Wahrheit an. Aber auf welche Weise gibt es ein endgültiges Erlangen der Wahrheit? Auf welche Weise erlangt man endgültig die Wahrheit? Wir fragen Meister Gotama nach dem endgültigen Erlangen der Wahrheit. Das endgültige Erlangen der Wahrheit, Bharadvaja, liegt in der Wiederholung, Entwicklung und Entfaltung eben jener Dinge. Auf diese Weise gibt es das endgültige Erlangen der Wahrheit. Auf diese Weise erlangt man endgültig die Wahrheit. Auf diese Weise beschreiben wir das endgültige Erlangen der Wahrheit. Die Entschlusskraft wird gestärkt und wächst, wenn der gute Vorsatz immer wieder neu gefasst wird. Manche Lehrer empfehlen daher auch, ihn schriftlich niederzulegen und ihn immer wieder durchzulesen. Man übt Adhidhana durch rechte Achtsamkeit im Alltag, ausgerichtet beispielsweise auf unbewusstes Maßhalten beim Genuss von Nahrung und Konsumgütern, darauf die Sila korrekt einzuhalten, regelmäßig zu meditieren oder auch eine bestimmte geistige Gewohnheit zu ändern. Dabei hält man sich die Gründe für diesen oder jenen Vorsatz immer wieder deutlich vor Augen und versucht, langfristiges Wohl über kurzfristige Triebbefriedigung zu stellen. Nun, Freunde, sollte ein Bhikkhu über sich selbst auf folgende Weise Schlussfolgerungen ziehen. Eine Person mit üblen Wünschen, die von üblen Wünschen beherrscht ist, ist mir unangenehm und zuwider. Wenn ich üble Wünsche hätte und von üblen Wünschen beherrscht wäre, wäre ich anderen unangenehm und zuwider. Ein Bhikkhu, der dies weiß, sollte seinen Geist so ausrichten. ich werde keine üblen Wünsche haben und von den üblen Wünschen nicht beherrscht sein. Eine Person, die sich selbst lobt und andere verunglimpft, ist mir unangenehm und zuwider. Eine Person, die zornig und von Zorn überwältigt ist, die zornig und aufgrund von Zorn auf Rache sinnend ist, die zornig und starrköpfig aufgrund von Zorn ist, die zornig ist und Worte äußert, die an Zorn grenzen, die getadelt wird und sich gegen den sträubt, der sie tadelt, die getadelt wird und den verleumdet, der sie tadelt, die getadelt wird und einen Tadel zurückgibt an den, der sie tadelt, die getadelt wird und Ausflüchte macht, das Gespräch ablenkt und Zorn, Hass und Verbitterung zeigt, die getadelt wird und es versäumt, für ihr Benehmen einzustehen, die verächtlich und herrisch ist, die neidisch und habsüchtig ist, die betrügerisch und hinterlistig ist, die starrsinnig und arrogant ist, die ihren eigenen Ansichten verhaftet ist, zäh an ihnen festhält und nur unter Schwierigkeiten auf sie verzichtet, ist mir unangenehm und zuwider. Wenn ich meinen eigenen Ansichten verhaftet wäre, zäh an ihnen festhielte und nur unter Schwierigkeiten auf sie verzichtete, wäre ich anderen unangenehm und zuwider. Ein Bhikkhu, der dies weiß, sollte seinen Geist so ausrichten. Ich werde meinen eigenen Ansichten nicht verhaftet sein, nicht zäh an ihnen festhalten und leicht auf sie verzichten. Majjhima Nikaya 15. Jeder wird schnell bei sich feststellen können, wie hilfreich die Übung des Adhidhana Parami ist. Auch auf ganz profanem Gebiet ist die Entschiedenheit, mit der man fest zu einem gefassten Entschluss steht, durchaus wichtig und hilfreich, wie das Beispiel vieler Selfmade Men zeigt, deren Biografien sich in den Buchläden aneinanderreihen. Es steht außer Zweifel, dass Adhidhana ein wichtiger Faktor der rechten Anstrengung ist. Es ist jedoch fraglich, ob allein vorbildliche Entschlossenheit die Anstrengung schon recht, Samma, macht. Da erzeugt einer den Wunsch, bemüht sich, bleibt standhaft und hält an seinem Vorsatz fest, um nicht aufgestiegene, üble, unheilsame Qualitäten nicht aufsteigen zu lassen, um bereits aufgestiegene, üble, unheilsame Qualitäten zum Schwinden zu bringen, um noch nicht aufgestiegene, heilsame Qualitäten aufsteigen zu lassen, um bereits aufgestiegene, heilsame Qualitäten zu erhalten, zu mehren und zu fördern und durch Kultivierung zu vervollkommnen. Das nennt man rechte Anstrengung. Samyutta Nikaya 45, 8. Ohne den festen Vorsatz, das Heilsziel zu erlangen, egal wie lange es dauert, wie viel Mühe es kostet und welche Widrigkeiten man zu überwinden hat, lassen sich die Parami nicht entwickeln und das Erwachen nicht verwirklichen. Wie das auf der spirituellen Ebene aussieht, ist uns von Berichten des Buddha über seine extreme, 6 Jahre dauernde Suche und aus den Berichten der Arahats, vor allem aus den Gesängen der Mönche und Nonnen, bekannt. So etwa Thierry Dhamma. Schwach und welk, auf meinen Stab gestützt, begab ich mich auf den Almosengang. Plötzlich zitterten meine Beine und ich brach zusammen. Oder Therasapadasa. In den 25 Jahren, seit ich in die Hauslosigkeit hinauszog, hatte ich nicht einen Augenblick Frieden. Mit einem Geist voll Sinnesverlangen rannte ich schreiend mit ausgebreiteten Armen aus dem Tempel. Natürlich geht es bei beiden gut aus und sie erlangen das Erwachen. Thierry Dhamma, als sie die Hinfälligkeit ihres Körpers wirklich erkennt, und Therasapadasa, als er kurz davor ist aufzugeben und schon das Messer an der Kehle plötzlich klar sieht. Der Bodhisattva hält mit eiserner Entschiedenheit an den natürlichen und heilstauglichen Kusala-Prinzipien des Dhamma fest, ohne dabei zu verknöchern. Er ist nicht starrsinnig, sondern flexibel, ohne das Heilsziel aus den Augen zu verlieren. Er entwickelt Weisheit, sucht die Wahrheit, übt sich in der Loslösung und der geistigen Beruhigung, bis sie zur Grundlage die zweite Bedeutung von Aditana, seines Seins, werden. Wenn er ein angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, es ist vergänglich, es gibt kein Festhalten daran, darin ist nichts Ergötzliches zu finden. Wenn er ein schmerzhaftes Gefühl fühlt, versteht er, es ist vergänglich, es gibt kein Festhalten daran, darin ist nichts Ergötzliches zu finden. Wenn er ein weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, es ist vergänglich, es gibt kein Festhalten daran, darin ist nichts Ergötzliches zu finden. Wenn er ein angenehmes Gefühl fühlt, fühlt er es als Losgelöster. Wenn er ein schmerzhaftes Gefühl fühlt, fühlt er es als Losgelöster. Wenn er ein weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl fühlt, fühlt er es als Losgelöster. Wenn er ein Gefühl fühlt, das zusammen mit dem Körper aufhört, versteht er, ich empfinde ein Gefühl, das zusammen mit dem Körper aufhört. Wenn er ein Gefühl fühlt, das zusammen mit dem Leben aufhört, versteht er, ich empfinde ein Gefühl, das zusammen mit dem Leben aufhört. Er versteht. Bei der Auflösung des Körpers, mit dem Ende des Lebens, wird alles, was gefühlt wird, an dem man sich nicht ergötzt, auf der Stelle kühl werden. Bhikkhu, so wie eine Öllampe in Abhängigkeit von Öl und einem Docht brennt und erloschen ist, falls sie keinen weiteren Brennstoff bekommt, sobald das Öl und der Docht verbraucht sind, genauso, wenn er ein Gefühl fühlt, das zusammen mit dem Körper aufhört, versteht er. Ich empfinde ein Gefühl, das zusammen mit dem Körper aufhört. Wenn er ein Gefühl fühlt, das zusammen mit dem Leben aufhört, versteht er. Ich empfinde ein Gefühl, das zusammen mit dem Leben aufhört. Er versteht. Bei der Auflösung des Körpers mit dem Ende des Lebens wird alles, was gefühlt wird, an dem man sich nicht ergötzt, auf der Stelle kühl werden. Daher besitzt ein Bhikkhu, der diese Weisheit besitzt, die höchste Grundlage, Aditana, der Weisheit. Denn dies, Bhikkhu, ist die höchste edle Weisheit, nämlich das Wissen von der Vernichtung von allem Dukkha. Seine Befreiung, die auf der Wahrheit gegründet ist, ist unerschütterlich. Denn jenes ist unecht, Bhikkhu, was eine trügerische Natur hat, und jenes ist echt, was eine untrügerische Natur hat, Nibbana. Daher, ein Bhikkhu, der diese Wahrheit besitzt, besitzt die höchste Grundlage der Wahrheit. Denn dies Bhikkhu ist die höchste edle Wahrheit, nämlich Nibbana, das eine untrügerische Natur hat. Früher, als er unwissend war, erwarb und entwickelte er Stützen des Ergreifens Upadi. Jetzt sind jene von ihm überwunden worden, an der Wurzel abgeschnitten worden, einem Palmstumpf gleichgemacht worden, beseitigt worden, so dass sie künftigen Entstehen nicht mehr unterworfen sind. Daher besitzt ein Bhikkhu, der diesen Verzicht besitzt, die höchste Grundlage des Verzichts. Denn dies Bhikkhu ist der höchste edle Verzicht, nämlich das Loslassen aller Vereinnahmungen. Früher, als er unwissend war, erlebte er Habgier, Gier und Begierde. Jetzt ist jenes von ihm überwunden worden, an der Wurzel abgeschnitten worden, einem Palmstumpf gleichgemacht worden, beseitigt worden, so dass es künftigen Entstehen nicht mehr unterworfen ist. Früher, als er unwissend war, erlebte er Zorn, Übelwollen und Hass. Jetzt ist jenes von ihm überwunden worden, an der Wurzel abgeschnitten worden, einem Palmstumpf gleichgemacht worden, beseitigt worden, so dass es künftigem Entstehen nicht mehr unterworfen ist. Früher, als er unwissend war, erlebte er Unwissenheit und Verblendung. Jetzt ist jenes von ihm aufgegeben worden, an der Wurzel abgeschnitten worden, einem Palmstumpf gleichgemacht worden, beseitigt worden, so dass es künftigem Entstehen nicht mehr unterworfen ist. Daher besitzt ein Bhikkhu, der diesen Frieden besitzt, die höchste Grundlage des Friedens. Denn dies Bhikkhu ist der höchste edle Frieden, nämlich die Befriedung von Begierde, Hass und Verblendung. Majjhimanikaya 140. Wie immer sind auch im Falle von Aditana die Parami eng miteinander verzahnt und müssen zusammen entwickelt werden. So würde beispielsweise ohne Aditana der Anfangseifer im Kampf, siehe Virya Parami, gegen die scheinbar unzähligen und unbesiegbaren Geistestrübungen schnell verpuffen. Ohne Weisheit würde man sich unnötig quälen oder übermäßig verhätscheln. Ohne Gleichmut würde man die dabei unvermeidlich verlorenen Schlachten nur schlecht wegstecken und entmutigt aufgeben. Diese zwei Dinge, ihr Mönche, habe ich gelernt. Sich nicht zufrieden geben mit bereits erworbenen heilsamen Dingen und nicht nachlassen im Kampfe. Unnachlässig, ihr Mönche, habe ich gekämpft. Ob mir auch nur Haut, Sehnen und Knochen bleiben, ob mir auch Fleisch und Blut im Leibe eintrocknen, so wird meine Tatkraft doch nicht erlahmen, ehe ich nicht erreicht habe, was durch Mannes Mut, durch Mannes Kraft, durch Mannes Streben erreichbar ist. Und durch Unermüdlichkeit, ihr Mönche, errang ich die Erleuchtung. Durch Unermüdlichkeit errang ich den höchsten Frieden. Wenn auch ihr also unnachlässig kämpft, so möchtet auch ihr in gar nicht langer Zeit jenes höchste Ziel des heiligen Wandels, um dessen Willen edle Söhne gänzlich vom Hause fort in die Hauslosigkeit ziehen, euch erringen, es selber erkennen und verwirklichen. Darum also, ihr Mönche, sei euer Streben. Unnachlässig wollen wir kämpfen, erfüllt von dem Gedanken, ob mir auch nur Haut, Sehnen und Knochen bleiben, ob mir auch Fleisch und Blut im Leibe eintrocknen, so wird meine Tatkraft doch nicht erlahmen, ehe ich nicht erreicht habe, was durch Mannes Mut, durch Mannes Kraft, durch Mannes Streben erreichbar ist. Das, ihr Mönche, sei euer Streben. Anguttara Nikaya 2, 5. Und auf welche Weise ist Streben fruchtbringend, ihr Bhikkhus? Auf welche Weise ist Bemühen fruchtbringend? Ihr Bhikkhus, da wird ein Bhikkhu nicht vom Schmerz überwältigt und überwältigt sich nicht selbst mit Schmerz. Und er gibt das Angenehme, das sich in Einklang mit dem Dhamma befindet, nicht auf. Und doch wird er von diesem Angenehmen nicht betört. Er weiß, wenn ich mich entschlossen anstrenge, wird diese spezielle Quelle des Leidens in mir aufgrund jenes entschlossenen Bemühens versiegen. Und wenn ich mit Gleichmut zusehe, wird diese spezielle Quelle des Leidens in mir versiegen, während ich Gleichmut entfalte. Er strengt sich entschlossen in Bezug auf jene spezielle Quelle des Leidens an, die in ihm aufgrund jenes entschlossenen Bemühens versiegt. Und er entfaltet Gleichmut in Bezug auf jene spezielle Quelle des Leidens, die in ihm versiegt, während er Gleichmut entfaltet. Wenn er sich entschlossen anstrengt, versiegt in ihm diese oder jene Quelle des Leidens aufgrund jenes entschlossenen Bemühens. Somit hat sich jenes Leiden in ihm erschöpft. Wenn er mit Gleichmut zusieht, versiegt in ihm diese oder jene Quelle des Leidens, während er Gleichmut entfaltet. Somit hat sich jenes Leiden in ihm erschöpft. Angenommen, ihr Bhikkhus, ein Mann liebte eine Frau, durch intensive Gier und Leidenschaft geistig an sie gefesselt. Er könnte jene Frau bei einem anderen Mann stehen sehen, im Gespräch scherzend und lachend. Was meint ihr Bhikkhus? Würden nicht Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in jenem Manne aufsteigen, wenn er jene Frau bei einem anderen Mann stehen sieht, im Gespräch scherzend und lachend? Ja, ehrwürdiger Herr, warum ist das so? Weil jener Mann jene Frau liebt, durch intensive Gier und Leidenschaft geistig an sie gefesselt. Deshalb würden Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in ihm aufsteigen, wenn er sie bei einem anderen Mann stehen sieht, im Gespräch, scherzend und lachend. Dann, ihr Bhikkhus, könnte der Mann denken, ich liebe jene Frau, durch intensive Gier und Leidenschaft geistig an sie gefesselt. Deshalb steigen Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in mir auf, wenn ich sie bei einem anderen Mann stehen sehe, im Gespräch, scherzend und lachend. Wie wäre es, wenn ich Gier und Begierde bezüglich dieser Frau aufgeben würde? Er würde dann Gier und Begierde bezüglich dieser Frau aufgeben. Bei späterer Gelegenheit könnte er jene Frau bei einem anderen Mann stehen sehen, im Gespräch, scherzend und lachend. Was meint ihr, Pikus? Würden Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in jenem Manne aufsteigen, wenn er jene Frau bei einem anderen Manne stehen sieht, im Gespräch, scherzend und lachend? Nein, ehrwürdiger Herr. Warum ist das so? Weil jener Mann jene Frau nicht mehr begehrt. Deshalb würden Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung nicht in ihm aufsteigen, wenn er sie bei einem anderen Mann stehen sieht, im Gespräch scherzend und lachend. Ebenso ihr Bikus, wird ein Biku nicht vom Schmerz überwältigt und überwältigt sich nicht selbst mit Schmerz. Und er gibt das Angenehme, das sich in Einklang mit dem Dhamma befindet, nicht auf, und doch wird er von diesem Angenehmen nicht betört. Er weiß, wenn ich mich entschlossen anstrenge, wird diese spezielle Quelle des Leidens in mir aufgrund jenes entschlossenen Bemühens versiegen. Und wenn ich mit Gleichmut zusehe, wird diese spezielle Quelle des Leidens in mir versiegen, während ich Gleichmut entfalte. Er strengt sich entschlossen in Bezug auf jene spezielle Quelle des Leidens an, die in ihm aufgrund jenes entschlossenen Bemühens versiegt, und er entfaltet Gleichmut in Bezug auf jene spezielle Quelle des Leidens, die in ihm versiegt, während er Gleichmut entfaltet. Wenn er sich entschlossen anstrengt, versiegt in ihm diese oder jene Quelle des Leidens aufgrund jenes entschlossenen Bemühens. Somit hat sich jenes Leiden in ihm erschöpft. Auf solche Weise, Epikus, ist das Streben fruchtbringend und das Bemühen ist fruchtbringend. Majjhima Nikaya 101. Um das Parami der Entschlossenheit zu stärken, sollte man erst einmal kleine Brötchen backen. Man muss sich nichts vornehmen, was man realistisch betrachtet nicht durchhalten kann. Es hat keinen Sinn, sich zu überfordern, denn jeder nicht aufrechterhaltene Entschluss ist ein Verlust an persönlicher Kraft. Wenn man etwas anfängt, sollte man auch alles daran setzen, es zu beenden. Die Tugendregeln einzuhalten, ohne sie zu verwässern, zu verbiegen oder ganz beiseite zu lassen, wenn einem ein widriger Wind ins Gesicht bläst, ist an sich schon eine gute Möglichkeit, an dieser Vollkommenheit zu arbeiten. Die Meditationszeiten schrittweise zu verlängern, ist sicher sinnvoller, als sich vorzunehmen, gleich mit einer dreistündigen Sitzung anzufangen. Auch der Vorsatz einer Spende sollte nicht einfach im Überschwang des Moments gefasst werden, denn wenn man diese am nächsten Tag wieder reduziert oder ganz sein lässt, bleibt ein schlechter Geschmack zurück. Zwei Arten der Anstrengung, ihr Mönche, gibt es in der Welt, zu denen man sich nur schwer durchringen kann. Welche zwei? Die Anstrengung der inmitten ihrer Häuslichkeit lebenden Hausleute, nämlich die Mönche mit Gewändern, Almosenspeise, Lagerstatt und Arznei zu versehen, und die Anstrengung derer, die vom Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen sind, nämlich sich von allem Irdischen abzulösen. Zu diesen beiden Arten der Anstrengung kann man sich nur schwer durchringen. Die beste dieser beiden Anstrengungen aber ist die, sich von allem Irdischen abzulösen. Darum, ihr Mönche, sei euer Streben. Anstrengen wollen wir uns, um uns von allem Irdischen abzulösen. Das, ihr Mönche, sei euer Streben. Anguttara Nikaya 2, 2. Ein Entschluss, der gefasst und in die Tat umgesetzt wurde, hat natürlich unvermeidliche Konsequenzen, von denen einige nicht vorhersehbar waren. Es ist Teil des Selbstbestimmungsaspekts von Aditana, diese Konsequenzen auch geduldig zu ertragen. So wird die Entschlusskraft also nach und nach gestärkt, bis auch einer der bekanntesten Vorsätze nicht mehr völlig abwegig erscheint, nämlich der, der im Gleichnis von der Säge dargestellt ist. Um diesen Entschluss umzusetzen, ist allerdings schon enorme Entschlossenheit und Willenskraft notwendig. Aber dies wurde vom Erhabenen in seinem Ratschlag vom Gleichnis an der Säge gesagt. Ihr Bikus, sogar wenn Banditen euch barbarisch Glied für Glied mit einer Doppelgriffsäge in Stücke teilen würden, würde, wer da in Wut geriete, meine Weisung nicht erfüllen. Also soll unerschöpfliche Energie in mir hervorgebracht werden und ununterbrochene Achtsamkeit soll gegenwärtig sein. Mein Körper soll still und unbeschwert sein. Mein Geist soll konzentriert und einspitzig sein. Vajjimanikaya 28. Hier ist Entschlossenheit schon mehr als nur eine gute Gewohnheit. Wenn dieser Vorsatz auch unter solchen Umständen durchgehalten wird, ist diese geistige Qualität wahrhaft zur Vollkommenheit oder wie sie auch manchmal genannt wird, zur Erfolgsgrundlage, Ittipada, Willenskraft Aditana Iti, herangereift. Da entfaltet der Mönch die mit der Sammlung durch Wunscheswillen und bewusst gestaltetes Anstreben erworbene Erfolgsgrundlage, indem er denkt. So wird mein Wille weder zu schlaff noch zu straff gespannt sein. Er wird weder innen beschränkt noch nach außen abgelenkt sein. Das Frühere und Spätere nimmt ein solcher wahr. Wie früher so später, wie später so früher, wie unten so oben, wie oben so unten, wie tags so nachts, wie nachts so tags. So entfaltet er mit offenem und unverhülltem Geist ein selbstleuchtendes Herz. Und wie, ihr Mönche, ist der Wunscheswille zu schlaff? Ein Wollen, das von Trägheit begleitet ist, mit Trägheit verbunden ist, das nennt man, ihr Mönche, einen Wunscheswillen, der zu schlaff ist. Und wie, ihr Mönche, ist der Wunscheswille zu straff? Ein Wollen, das von Unruhe begleitet ist, mit Unruhe verbunden ist. Das nennt man, ihr Mönche, einen Wunscheswillen, der zu straff ist. Und wie, ihr Mönche, ist der Wunscheswille innen beschränkt? Ein Wollen, das von matter Müde begleitet, mit matter Müde verbunden ist, das nennt man, ihr Mönche, einen Wunscheswillen, der innen beschränkt ist. Und wie, ihr Mönche, ist der Wunscheswille nach außen abgelenkt? Ein Wollen, das immer wieder aufgrund der fünf Sinnlichkeitsstränge nach außen abgelenkt und verstört wird, das nennt man, ihr Mönche, einen Wunscheswillen, der nach außen abgelenkt ist. Und wie, ihr Mönche, nimmt der Mönch das Frühere und Spätere wahr? Wie früher so später, wie später so früher. Da ist, ihr Mönche, von dem Mönch die Wahrnehmung des Früheren und Späteren gut aufgefasst, gut beachtet, gut verstanden, mit Weisheit wohl durchdrungen worden. So nimmt, ihr Mönche, der Mönch das Frühere und Spätere wahr. Wie früher so später, wie später so früher. Und wie, ihr Mönche, verweilt der Mönch wie unten so oben, wie oben so unten? Da betrachtet, ihr Mönche, der Mönch diesen Körper von unten, von der Sohle bis oben zum Scheitel, den hautüberzogenen, den unterschiedliches Unreines ausfüllt. Dieser Körper trägt einen Schopf, ist behaart, hat Nägel und Zähne, Haut und Fleisch, Sehnen und Knochenmark. Er hat Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lungen, Magen, Eingeweide, Weichteile und Kot. Er hat Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Hautschmiere, Speichel, Rotz, Gelenköl, Urin. So, ihr Mönche, verweilt der Mönch wie unten so oben, wie oben so unten. Und wie, ihr Mönche, verweilt der Mönch wie tags so nachts, wie nachts so tags? Da entfaltet, ihr Mönche, der Mönch in derselben Weise, mit denselben Kennzeichen und Vorstellungen, mit denen er tags die vier Erfolgsgrundlagen entfaltete, diese ebenso nachts. und in derselben Weise, mit denselben Kennzeichen und Vorstellungen, mit denen er sie nachts entfaltete, auch ebenso tags. So verweilt der Mönch wie tags so nachts, wie nachts so tags. Und wie, ihr Mönche, entfaltet der Mönch mit offenem und unverhülltem Geist ein selbstleuchtendes Herz? Da hat, ihr Mönche, der Mönch die Lichtwahrnehmung gut aufgefasst, die Tageswahrnehmung gut aufrechterhalten. So entfaltet der Mönch, ihr Mönche, entschleierten, unverhüllten Gemütes ein selbstleuchtendes Herz. Samyutta Nikaya 51,20. In diesen Textstellen wird auch eine andere Form des Aditana angesprochen, die oft in Verbindung mit Meditationstechniken in Erscheinung tritt. Beispielsweise in Majjhima Nikaya 118. Er übt sich. Den Körpergestalter beruhigend werde ich einatmen. Er übt sich. Den Körpergestalter beruhigend werde ich ausatmen. Oder er übt sich. Den Geist konzentrierend werde ich einatmen. Er übt sich. Den Geist konzentrierend werde ich ausatmen. Oder er übt sich. Beständig die Vergänglichkeit kontemplierend werde ich einatmen. Er übt sich. Beständig die Vergänglichkeit kontemplierend werde ich ausatmen. Würde man sich diese Gedanken bei der Übung immer wieder in den Geist rufen müssen, könnte sich die nötige Sammlung erst gar nicht entwickeln. So fasst man stattdessen am richtigen Punkt der Übung den für den nächsten Schritt nötigen Vorsatz und denkt dann nicht mehr daran. Das funktioniert genauso, als wenn man sich vornimmt, am nächsten Morgen um eine bestimmte Zeit aufzuwachen und das dann auch tut. So lässt sich auch vorher festlegen, wie lange man in einer bestimmten Vertiefungsstufe verweilen will. Bevor nun spätestens an diesem Punkt das obligatorische Ja, aber kommt, sollte man sich erst folgende Stelle genau ansehen. Zu welchem Zweck wird denn wohl Herr Anando beim Asketen Gotamo der Brahma-Wandel geführt? Zur Überwindung des Willens, Brahmane, wird beim Erhabenen der Brahma-Wandel geführt. Gibt es aber auch einen Pfad? Gibt es ein Vorgehen, um diesen Willen zu überwinden? Es gibt wohl einen Pfad. Es gibt ein Vorgehen, um diesen Willen zu überwinden. Was ist das aber für ein Pfad? Was ist das für ein Vorgehen, um diesen Willen überwinden zu können? Da entfaltet der Mönch die Erfolgsgrundlage, die willentliche Sammlung und bewusst gestaltetes Anstreben besitzt. Das eben ist der Pfad, das ist das Vorgehen, um diesen Willen überwinden zu können. Wenn es so ist, Herr Anando, dann haben wir eine unendliche Linie und kommen zu keinem Abschluss. Denn dass da einer doch den Willen überwinden könnte, das gibt es nicht. Da darf ich wohl, Brahmane, eben hierüber eine Frage an dich richten? Wie es dir gut dünkt, magst du sie beantworten? Was meinst du wohl? Hattest du vorher den Wunsch, in den Park zu gehen? Und ist, nachdem du hergekommen bist, der Wunsch geschwunden? Gewiss, Herr. Hattest du vorher die Energie aufgebracht, in den Park zu gehen? Und ist, nachdem du hergekommen, die Energie geschwunden? Gewiss, Herr. Hast du dir vorher vorgenommen, in den Park zu gehen? Und ist, nachdem du hergekommen bist, der entsprechende Vorsatz geschwunden? Gewiss, Herr. Hast du dir vorher überlegt, ob du in den Park gehen sollst? Und ist, nachdem du hergekommen bist, diese Überlegung geschwunden? Gewiss, Herr. Ganz ebenso ist es, wenn ein Mönch heilig geworden ist. Ein Triebversiegter, ein Vollendeter, der das Werk gewirkt, die Last abgelegt, das Heil sich errungen, die Daseinsfesseln vernichtet, sich durch vollkommene Erkenntnis erlöst hat. Dann ist in ihm der vorhergehende Wunsch, heilig zu werden, nach Erreichung der Heiligkeit geschwunden. Was er vorher an Energie aufbrachte, um heilig zu werden, nach Erreichung der Heiligkeit geschwunden. Sein vorhergehender Entschluss, heilig zu werden, nach Erreichung der Heiligkeit geschwunden. was seine vorhergehende, auf die Heiligkeit gerichtete Überlegung war, nach Erreichung der Heiligkeit geschwunden. Was meinst du wohl, Brahmane? Wenn es so ist, haben wir dann eine unendliche Linie oder kommen wir zu einem Abschluss? Freilich, Herr Anando, wenn es so ist, dann haben wir keine unendliche Linie, sondern wir kommen zu einem Abschluss. Vortrefflich, Herr Anando, vortrefflich. Als Anhänger möge mich Herr Anando betrachten, von heute an zeitlebens getreu. Samyutta Nikaya 51, 15. In anderen spirituellen Traditionen Indiens bedient man sich gerne der schönen Analogie eines Dorns, mit dem man einen anderen Dorn aus dem Fuß entfernen kann. Das immer wieder auftauchende Scheinargument, dass das Bemühen um Erwachen nur der vom Ich stammende Versuch wäre, etwas zu bekommen und deshalb das Ego stärkt, ist mit den Aussagen zu diesem Parami eindeutig entkräftet.